Lasst uns nun zur Predigt zu Gottes Wort kommen. Und es kommt einem heute so vor, als ob die Welt sich dazu verschrieben hat, Männer klein zu reden, oder? Im Fernsehen oder in der Werbung sehen wir es immer wieder. Männer werden als unfähig und vollkommen verweichlicht dargestellt. Entweder hört man die Frage, wo sind die richtigen Männer heute? Oder man hört, niemand braucht heute noch starke Männer. Diese Machos. Und das hat dazu geführt, dass viele Männer heute verunsichert sind, auch in der Gemeinde Gottes. Und sie meinen, mich kann Gott nicht wirklich gebrauchen. Ich bin einfach kein Supermann, sondern ein ganz normaler und ein ganz schwacher Mann. Doch Männer, die einen solchen Quatsch glauben, lesen ihre Bibel einfach nicht. Denn Gottes Wort zeigt uns so viele Beispiele von Männern, die unfähig und fehlerhaft waren, und doch waren es genau diese Männer, die Gott gewaltig gebrauchte. Wirklich? Ja, schaut hinein. Adam scheiterte als Leiter. Abraham war zu alt. Jakob war ein Lügner. Mose hatte ein Zornproblem und stotterte. Gideon war ein Angsthase. Simson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. David war ein Ehebrecher und Mörder. Elia war selbstmordgefährdet. Jeremia, Daniel und Timotheus waren zu jung. Jona rannte vor Gott weg. Zakkäus war zu klein. Petrus verleugnete Jesus dreimal und Lazarus war tot. Und es gibt noch unzählige andere Beispiele von Männern in Gottes Wort, die Gott mächtig gebrauchte. Also keine Ausrede mehr. Gott kann auch dich gebrauchen, egal welche Schwächen und Schwierigkeiten du auch haben magst, egal wie niedergeschlagen du auch sein magst und egal was der Hintergrund deiner Vergangenheit ist, Gott kann dich gebrauchen. Nein, Gott will dich gebrauchen für sein Reich. Er hat einen Plan für dein Leben, einen Plan für jeden Mann. Denn Gott will, dass du deine Frau liebst und ihr vorstehst als Single, dass du ihn liebst und ihm allein nachfolgst. Gott will, dass du deine Kinder in Liebe erziehst. Gott will, dass du dich in der Gemeinde einbringst und dort vorstehst und leitest, wo Gott dich hingestellt hat. Gott will, dass Männer Leiter sind, dass sie die Initiatoren sind, dass sie die Verantwortung ernst nehmen, indem sie Versorger der Familie sind und indem sie sich ganz und gar in Liebe selbstlos hingeben. Doch leider sehen wir das viel zu wenig heutzutage. Und deswegen sehen wir Familien und Gemeinden, die von Frauen geleitet werden und nicht von Männern Gottes, die dienen und sich selbstlos hingeben, die das Wort Gottes leuchten lassen in allem, was sie denken, sagen oder tun. Doch das ist der Plan Gottes für jeden Mann, so wie Gott und sein Wort es auch so klar sagt. Zum Beispiel in 1. Korinther 16, 13, einfach nur kurz zum Anfang. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das sind die Männer Gottes, die wir heute so dringend brauchen. Natürlich auch die Frauen. Aber es sind besonders die Männer als die berufenen Leiter. Und das sehen wir auch bei den 12 berufenen Jüngern als die Leiter der Gemeinde Gottes in unserem Abschnitt in Markus 3, wo wir uns immer noch befinden. Doch wer waren eigentlich diese 12 Männer? Und wir haben uns schon immer mehr rangetastet in den letzten Wochen, um zu erfahren, wer waren eigentlich diese 12 Jünger hier? Wer waren diese 12 Leiter und wie wurden sie zu diesen 12 Säulen der Gemeinde? Minus Judas plus Matthias. Und das bringt uns zu unserem Titel heute, was ihr eurem Zettel im Wochenblatt seht, die Verwandlung der 12, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Und in Markus 3, 16 bis 18 wollen wir uns nun die ersten 4 Jünger Jesu anschauen und ihre faszinierende Verwandlung als Zeugnis und Ermunterung für unser Leben der Nachfolge anschauen. Und um in den Kontext immer wieder reinzuschauen, nachdem Jesus hier nun sich zu dieser Entscheidung traf, nachdem die religiösen Leiter sich verbunden hatten, Jesus umzubringen und die Menschenmassen ihn überrennen wollten, entschließt sich hier nun Jesus, eine ganze Nacht zu beten, um die wichtigste Dienstentscheidung seines Lebens zu treffen, die Entscheidung der 12. Seine engsten Verbündeten, in die er sich die nächsten 1,5 Jahre hinein investieren würde, damit sie diese dann das weiterführen, was er angefangen hatte, die Verkündigung des Evangeliums von dem Retter der Welt. Und wen wählte er hier aus? Wen wählte Jesus hier aus? Keine religiösen Leiter, keine Pharisäer, keine Politiker, keine Superstars und keine Superhelden, sondern ganz einfache Menschen, damit die 12 außergewöhnliche Dinge machen würden. Er wählte sich Ungebildete aus, damit sie zu Gebildeten würden. Und er erwählte sich Fischer, damit sie zu Menschenfischer würden. Das war der Plan Gottes mit diesen 12. Ganz einfache Männer, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Damit alle erkennen, es ist Gottes Macht, die Menschen rettet. Damit alle erkennen, es ist Gottes Macht, die Menschen verändert. Es ist Gottes Macht, die Menschen zurüstet und aussendet. Und schlussendlich, damit alle Welt erkennt, es ist alles für Gottes Herrlichkeit, damit ihm alle Ehre zuteil wird, dem Schöpfer und Erhalter dieser Welt und nicht dem Geschöpf. Amen. So, lasst uns nun in unseren Text gehen, hier in Markus 3, 13 bis 19. Und heute wollen wir nur bis 18a lesen, mit diesen ersten vier der ersten Gruppe. Und so heißt es hier in Markus 3, 13. Und Jesus stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas. Das sind die 4, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und der erste der Gruppe, um ein bisschen in einer anderen Reihenfolge voranzugehen, der erste der Gruppe, den wir hier sehen wollen, als Ermunterung für unser Leben der Nachfolge, ist Jakobus mit dem Untertitel Vom Übereifer zur Standfestigkeit. Jakobus vom Übereifer zur Standfestigkeit. Und die Frage ist hier immer wieder, wer war eigentlich dieser Jakobus? Nein, er ist nicht der Autor von dem Buch ganz am Ende der Bibel, vom Jakobusbrief, denn dieser Jakobusbrief wurde von dem Halbbruder Jesu geschrieben. Jakobus hier ist der ältere Bruder von Johannes, als die Söhne von Zebedäus. Zebedäus, Papa Zebedäus, war ein starker Leiter und ein sehr guter Geschäftsmann, der in der Kapernaum seinen eigenen Fischerbetrieb hatte, der sehr, sehr gut lief, sodass er neben seinen Söhnen Petrus und Andreas, angestellt hatte, die für ihn arbeiteten, und viele andere Angestellte, wie uns Markus 1,20 aufzeigen. Die Mutter von Jakobus und Johannes muss ja auch erwähnt werden, denn sie ist wahrscheinlich Salome aus Markus 15,40. Und Salome war keine andere als die Schwester von Maria. Maria wäre die Mutter von Jesus. Und damit waren Jakobus und Johannes die Cousins von Jesus. Ein sehr wichtiges Detail hier und für den Verlauf derer Geschichte. Salome war ebenfalls eine sehr hingegebene Frau, die eine der letzten war, die bei Jesus am Kreuz blieben, und eine der ersten, die dann am Grab erschienen. Das war die Familie von Jakobus und Johannes. Starke Persönlichkeiten, eine klare Ordnung, ein guter Betrieb, diszipliniert als Fischer, mit einem guten Ruf, sogar bei den Hohepriestern, wie uns Johannes 18, 15 bis 16 berichtet. Somit war die Familie von Jakobus und Johannes viel auffälliger als die von Petrus und Andreas, die auch zu den 12 gehörten und zu diesen ersten 4. Und doch waren es genau diese ersten 4 Jünger, die, als Jesus sie zuerst berief, es waren diese 4, die sie schon lange kannten, indem sie als raue und disziplinierte Fischer zusammenarbeiteten. Und es war ein absoluter Knüppeljob. Wir müssen uns immer wieder vorstellen, Fischer, wenn man sich das heute so anguckt, ist der so ein alter Opa, der mit dem dicken Bauch am Steg hängt, und man fragt sich, geht der überhaupt mal aufs Wasser? Aber zu der damaligen Zeit waren Fischer ein absoluter Knüppeljob. Das waren raue Männer, braun gebrannt, kräftig. Sie wussten nie, wenn sie rausgehen, kommen sie wieder zurück. Was fangen sie? Sie mussten alles tun, um die Familie zu versorgen. Und es waren die ersten 4. Sie waren raue Fischer. Jakobus und sein Bruder Johannes, sie gehörten nicht nur zu den ersten 4, sondern sie gehörten auch zum engsten Kreis Jesu, zu den 3. Zusammen mit Petrus. Die 3 zählten zu dem engsten Kreis und zu dem absoluten Hauptleitern der 12, die Jesus immer wieder zu sich alleine nahm. Besonders bei 4 wichtigen Ereignissen. Erstens die Auferweckung von Jairus' Tochter als Zeugnis der Macht Jesu über den Tod in Markus 5, 27. Dann die Verklärung von Jesu auf dem Berg als Zeugnis von seiner Herrlichkeit in Markus 9, Vers 2. Und im Garten Gethsemane, als Jesus im Gebetskampf war, waren auch diese 3 zugegen als Zeugnis seines innigen Gebetskampfs vor seinem Kreuzestod in Markus 14, 33. Und dann auch nochmal zusammen mit Andreas, dem vierten der ersten vier, auf dem Ölberg, als sie Jesus befragten, was alles geschehen sollte mit der mächtigen Endzeitrede. Und wenn man das alles so von Jakobus und Johannes hört, wundert mich sich eigentlich und sagt, eigentlich ist es nur passend, dass Jakobus und Johannes Jünger 1 und 2 wären, oder? Ich meine, sie sind doch die Cousins, also Familie, oder? Steht doch zusammen. Doch an welcher Position wird eigentlich Jakobus geführt hier in der Liste? Und in allen anderen Listen, die wir sehen, in Matthäus 10, in Lukas 6 und Apostelgeschichte 1. An welcher Stelle wird er die meiste Zeit geführt? Er war die Nummer 2 hinter Petrus. Was? Nur 2? Und Johannes sagt, nur 3? Und genau das hatten die Donnersöhne auch gedacht. An einer Stelle in Markus 10, 37, zu der wir ganz kurz mal hingehen blättern können, um uns ein bisschen anzuschauen, wer diese Männer eigentlich waren. Denn einmal mehr diskutierten die Jünger darüber, wer denn der Größte sei. Das war immer wieder ein großes Thema unter den 12. Und auch bei den beiden Donnersöhnen, den Cousins von Jesus. Und da sagen sie hier zu Jesus in Markus 10, 37, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Wir wollen die Hauptplätze neben dir, sagen sie. Wir sind die Donnersöhne, die Hauptleiter. Wir sind Familie. Also kriegen wir die besten Plätze neben dir. In der anderen Parallelstelle zu diesem Abschnitt heißt es sogar, dass Salome vorgeschickt wurde. Salome kommt hier also hin. Die Mutter, Tante, Familie kommt hier hin für ihre beiden Söhne, Donnersöhne, und sagt, komm, gib es meinen Söhnen. Doch es war alles unwichtig in den Augen Jesu. Und so antwortet er in Vers 38 so deutlich, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Die Naivität und der Übereifer dieser beiden Donnersöhne, wie so oft. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Jesus spricht hier vom Kreuz und machte klar, Leiden kommt vor der Herrlichkeit. Und was war das Resultat aus dem Eifer dieser beiden in Vers 41? Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Die Unruhe, die stattfand unter diesen 12. Eifer ist gut, aber Übereifer ist gefährlich. Wie auch eine zweite Stelle der Donnersöhne so klar macht, in Lukas 9, 52, können wir auch mal hingehen, um mal weiter zu sehen, wer waren diese beiden, wer war besonders dieser Jakobus. Und es war wieder einmal eine zweite Stelle über diese Donnersöhne, wo sie wieder zusammen zu Jesus kommen. Und da heißt es in Lukas 9, 52, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem reisen wollte, da sandte Jesus Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Die Samariter hier waren ein verhasstes Volk bei den Juden, weil sie ein Mischvolk waren und wegen ihrem falschen Gottesdienst. Und genauso waren die Juden ein verhasstes Volk bei den Samaritern. Und deswegen hatten sie kein Interesse, irgendeinen Juden aufzunehmen. Erst richtig, wenn das Ziel ihr Jerusalem war. Was erwiderten daraufhin die Donnersöhne? In Vers 54. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Das war der Übereifer hier von den Donnersöhnen. Ohne Gnade, ohne Demut. Lasst sie uns grillen. Weg mit diesen. So wie auch schon in Elia, bei Elia im 2. Könige 1,10. Und in gewisser Weise sehen wir hier den Eifer dieser beiden, die Hingabe für den Herrn wegen seiner Ablehnung. Und auch sehen wir den großen Glauben, oder? Ich meine, sie sprechen hier, lass Feuer vom Himmel fallen. Gott kann das tun. Doch wie reagierte Jesus auf diesen Eifer, diesen Übereifer in Vers 55? Jesus ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid, Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Worum ging es Jesus hier? Gericht? Zorn? Nein, es war noch die Zeit der Errettung und noch nicht die Zeit vom Gericht. Leute, Eifer ohne Liebe kann tödlich sein. Eifer ohne Demut und Gnade ist unausgewogen. Und deswegen tadelte Jesus hier die beiden Söhne des Donners wegen ihrem Übereifer. Und wenn wir uns erinnern an Apostelgeschichte 8, Vers 5, einfach mal ein bisschen weitergespult, ihr braucht da nicht hingehen, wenn ihr nicht wollt, an Philippus, einer der 12, der später nach Samaria geht, vielleicht sogar genau zu diesem Dorf, die Jesus hier vorbereitet hat, indem er nicht Feuer hat vom Himmel fallen lassen. Da heißt es in der Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Es ist nicht wunderbar zu sehen, wie hier aus Gnade die Samariter verschont wurden und dann später ihr Leben den Herrn gaben. Das war die Lektion, die Johannes und Jakobus hier lernen mussten, als Söhne des Donners, als die Überreiferer, indem sie Gnade und Liebe mit Eifer zusammen ausgewogen ausleben sollten. Und das war auch schon alles, was wir interessanterweise von Jakobus in den Evangelien lesen. Die 4 Stellen mit den anderen der ersten 4 oder der 3 und die 2 Stellen mit seinem Bruder. Nichts mehr, nicht ein einziges Mal wird uns in den Evangelien berichtet, wie Jakobus, die Nummer 2, zu Jesus alleine kam. Doch Gottes Wort spricht noch ein einziges Mal über Jakobus direkt. Und diese Stelle ist so wichtig zu sehen, denn wir konnten wir bis jetzt eigentlich sehen. Ich meine, wenn man jetzt sieht, oh ja, okay, Jakobus, ja, der Chaot, Donnersohn, der hier immer auftritt als der Übereiferer. Wieso war der Kerl eigentlich Nummer 2? Macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist er Nummer 11 oder 10. Okay, vielleicht Nummer 5. Aber warum Nummer 2? Wieso ausgerechnet Jakobus als einer der Hauptleiter der 3? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt über Jakobus, die Verwandlung von Jakobus. Und die Verwandlung von Jakobus zu einem der Hauptleiter sehen wir interessanterweise am klarsten und deutlichsten durch seinen Märtyrertod. Und hört zu, als der einzige Tod von den 12 Aposteln, die uns in Gottes Wort beschrieben werden. Das ist so interessant in Apostelgeschichte 12, 1 bis 3. Da wird uns berichtet, und jedes Detail ist so wichtig hier, um Jakobus zu verstehen. Apostelgeschichte 12, 1 bis 3 heißt es, und jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Warum hielt es der Feind Gottes für notwendig, Jakobus als Ersten umzubringen? Und nicht Petrus. Warum ausgerechnet Jakobus? Leute, Jakobus wurde zu dem absoluten Leiter und der Führungsperson in der Gemeinde Gottes leidenschaftlich, standfest, voller Eifer, einflussreich, aber auch gemäßigt durch Liebe und Gnade und Sensibilität. Nicht mehr übereifrig, mit einem großartigen Zeugnis zu einem großartigen Werkzeug in Gottes Hand, sodass die Feinde Gottes nichts anderes mehr tun konnten, als ihn zuerst umzubringen. Doch sein Zeugnis war nicht mehr aufzuhalten. Und so schreibt uns Eusebius, ein Historiker der frühen Kirche, über Jakobus' Tod, festgehalten von Clemens von Alexandria, schreibt er, Clemens sagt, dass die Person, die Jakobus zur Hinrichtungsstätte führte, von seinem Zeugnis so bewegt war und bekannte, selbst auch Christ zu sein. Und auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte bat er Jakobus um Vergebung. Und nachdem Jakobus kurz überlegte, sagte er, Friede sei mit dir. Dann küsste er ihn und so wurden beide zusammen enthauptet. So trank Jakobus den Kelch, den Christus ihm gab. Sein Leben war kurz, aber einflussreich, dass es bis zum heutigen Tag aufblinkt. Das war die außergewöhnliche Verwandlung von Jakobus zu diesem standfesten Leiter. Und es bringt uns auch schon zu dem zweiten Jünger, über den wir schon so viel gehört haben bis jetzt, seinem kleinen Bruder Johannes, als Ermunterung für unser Leben der Nachfolge. Johannes und hier von Selbstsucht zur Liebe, als der Untertitel und die Verwandlung von diesem Jünger. Also wer war Johannes? Und wir alle kennen den Apostel Johannes doch sehr gut, oder? Wir alle kennen Johannes so gut, über den Sie so viel lesen können, durch sein Evangelium, durch seine drei Briefe und dann das wunderbare Buch der Offenbarung, oder? Wir lesen so viel von Johannes, der mehr geschrieben hat als alle anderen Apostel neben Lukas und Paulus. So viel. Und so wurde Johannes bekannt, wie kennen wir ihn heute? Als den Apostel der Liebe, oder? So kennen wir ihn heute. Doch die Kirchengeschichte hat über die Zeit das Bild von Johannes total verweichlicht als diesen Softie-Jünger. Doch kein Weichei wird Sohn des Donners genannt und kein Wimpy ist ein Fischer. Doch genau das war Johannes, ein Sohn des Donners und ein rauer Fischer als der jüngere Bruder von Jakobus, als der Sohn von Zebedäus und Salome, dieser starken Familie. Und Johannes war eben auch Teil von den ersten vier Jüngern, Teil der ersten Gruppe und er war auch Teil von den dreien, Jakobus, Johannes und Petrus, als die engsten Freunde Jesu, als einer der Hauptleiter der Zwölf. Er war überall mit dabei, bei der Verklärung, bei der Endzeitrede, auch im Garten Gethsemane. Und so war Johannes als die Nummer drei der Jünger. Und wir konnten doch auch schon viel über ihn hören, wie er mit seinem Bruder zusammen auftrat, als er der Größte sein wollte mit Jakobus oder als er Feuer vom Himmel fallen lassen wollte. Wir sehen diesen Donnersohn Johannes. Das war seine Selbstsucht und sein Übereifer. Und das sehen wir auch bei einer anderen Stelle, wo über Johannes berichtet wird, als er alleine zu Jesus kommt. Und diese Stelle zeigt uns den ganzen Verwandlungsprozess von Johannes zu dem standfesten, liebevollen Leiter, als den zweiten Punkt über ihn, die Verwandlung von Johannes. Und diese Stelle steht in Markus 9, 38. Auch nicht weit zu blättern. Das ist so wichtig, dass wir uns hier den Kontext anschauen. Nur kurz, dass ihr, wenn ihr hinblättert, versteht, worum es hier geht. Denn diese Stelle hier, wo Johannes alleine mit Jesus redet, steht direkt im Kontext, direkt nach der Verklärung mit dem Blick in den Himmel oder der Herrlichkeit. Es kommt direkt nach dem Streit, wer der Größte sein sollte. Und es kommt auch direkt nachdem die Donnersöhne Feuer vom Himmel fallen lassen wollte. Direkt danach kommt Johannes hier alleine zu Jesus und spricht in Vers 38 zum Herrn: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Das war Johannes, der selbstsüchtige Sohn des Donners. Sektiererisch, konfrontativ und übermütig. Er gehört nicht zu uns. Er ist nicht Teil unserer Gang. Er ist nicht Teil von unserem Königreich. Wir sind die Zwölf. Wir müssen ihm wehren. Denn Jesus und seine Kraft gehört uns. Das war die Selbstsucht von Johannes. Die Selbstsucht von diesem Apostel der Liebe. Und so ermahnte ihn Jesus hier und sprach in Vers 39, wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinen Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Leute, die Jünger hatten eine Sache bis hierhin noch nicht verstanden. Was Jesus ihnen die ganze Zeit beibrachte und sie belehrte: Um Teil des Königreich Gottes zu sein, musst du zuerst wer sein? Ein Diener aller. Wenn du wahrhaftig groß sein willst, musst du zuerst was sein? Ein Diener aller. Anstelle dich selbst zu erhöhen und andere zu erniedrigen, musst du zuerst was tun? Dich selbst erniedrigen und Diener aller sein. Denn das ist wahre Liebe. Und wahre Liebe bedeutet, wahre biblische Liebe bedeutet, nicht bekommen, sondern geben. Nicht herrschen, sondern dienen. Und das war die Lektion der Liebe, die besonders Johannes hier in Markus 9 lernen musste. Leute, wir brauchen heute mutige, strebsame, leidenschaftliche, eifrige Christen für die eine Wahrheit. Und all das war bei Johannes vorhanden. Doch um sein ganzes Potenzial zu erreichen, fehlte ihm eine Sache und das war die selbstlose Liebe. Als Ausgleich zum Eifer und Ausgleich zur Wahrheit. Denn Wahrheit ohne Liebe ist angreifend. Und Liebe ohne Wahrheit macht Kompromisse, indem die Wahrheit heruntergeredet wird. Doch nur Liebe und Wahrheit zusammen sind wahrhaftig Christus ähnlich. Lass mich das nochmal sagen. Nur Liebe und Wahrheit zusammen sind wahrhaftig Christus ähnlich. Und nur dann können wir Menschen auch wirklich dienen. Und das war die Lektion im Leben von Johannes. Und es muss die Lektion im Leben von uns allen sein. Mit der Wahrheit zu lieben, zu geben, zu dienen und das ganz, mit ganzer Hingabe und ganzem Eifer. Und das war der Verwandlungsprozess vom Johannes, von diesem Donnersohn. Sodass Jesus am Kreuz hängt, Johannes dann seine Mutter anvertraute in Johannes 19, 26, weil Jesus ihn liebte und weil Johannes ihn liebte. Und diese Liebe verwandelte Johannes so sehr, sodass er zu dem Apostel der Liebe wurde, über den wir so wunderbar lesen. Nur ein Abschnitt aus 1. Johannes 4, 9, den viele von euch so gut kennen. Da heißt es, und hört nur zu über Johannes und seine Verwandlung. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Kein Wort kommt öfter in den Schreiben von Johannes vor als Liebe, 80 Mal. Und einer der früheren Kirchenväter, Jerome, erzählt eine so wunderbare Geschichte über Johannes, als er im hohen Alter war, als der einzige Jünger, der nicht dem Märtyrertod starb, wie es heißt. Da erzählt Jerome, Johannes musste im hohen Alter von seinen Jüngern getragen werden und sagte immerzu nur einen einzigen Satz: Meine lieben Kinder, liebt einander, liebt einander, liebt einander. Gelangweilt von diesem Satz sagten seine Jünger zu ihm: Meister, warum sagst du das alle Zeit? Da antwortete Johannes und sagte: Weil es der Befehl des Herrn ist. Und wenn das allein getan wird, ist es ausreichend. Das war die außergewöhnliche Verwandlung von Johannes. Diesen übereifrigen Kerl zu dem Apostel der Liebe. Und das muss die Verwandlung sein in unserem Leben. Indem wir ausrufen, liebt einander. Und es bringt uns gleich weiter zu dem dritten Jünger hier. Als Ermunterung für unser Leben der Nachfolge. Und der dritte Jünger ist, um weiter runter zu gehen in der Liste, Andreas. Mit dem Untertitel der Unterstützer und Jüngermacher. Denn das war Andreas. Doch wer war dieser Andreas eigentlich? Auch wieder ganz kurz als ersten Punkt. Andreas ist der jüngere Bruder von Petrus, der zusammen mit seinem Bruder von Bethsaida nach Kapernaum zog und dort als Fischer zu arbeiten mit dem eigenen Boot. In der Fischerei von Zebedäus zusammen mit Jakobus und Johannes, das waren die vier Jünger in einem Boot. Doch bei Andreas wird immer wieder der gleiche Fehler oder ähnliche Fehler wie bei Johannes gemacht. Denn Andreas wird oft dargestellt als dieser schüchterne, passive und stille Jünger im Hintergrund, über den wir nicht viel lesen, heißt es. Doch wenn Andreas etwas nicht war, dann ist es schüchtern, passiv oder still. Und ja, Andreas war mehr unscheinbar, mehr im Hintergrund. Er ist kein Sohn des Donners. Und er ist auch nicht so vorlaut und übermütig wie sein Bruder Petrus, Es war kaum möglich, mitzuhalten mit Petrus sowieso, der immer vorne wegstürmte. Doch Andreas war ein echter Mann, wie sein Name schon ausdrückt, denn Andreas bedeutet männlich. Ja? Wie viel männlicher kann man sein, als Andreas genannt zu werden? Und das war, und er war dazu noch ein rauer Fischer, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das war Andreas. Und dazu war Andreas auch ein Mann Gottes. Ein Mann, der Gott liebte. Der in jedem Bereich seines Lebens nur eine Sache tun wollte, Gott zu verherrlichen. Und es wird sofort deutlich, wenn wir zum allerersten Mal von Andreas lesen in Johannes 1,35. Und es ist so beeindruckend, die Geschichte von Andreas. Ich hätte sie am liebsten eine ganze Predigt gehalten, als ich angefangen habe zu studieren, weil er so faszinierend ist. Eine Person, die ich nicht wirklich bin, aber ein so herrlicher Kerl mit so guten Eigenschaften. Da heißt es in Johannes 1,35, ja. Dort wird uns von Johannes den Täufer berichtet, ja, nicht durcheinander bringen. Johannes den Täufer und Johannes der Apostel. Vers 35 heißt es: Am folgenden Tag stand Johannes, der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger, ganz wichtig. Und indem er auf Jesus blickte, der vorübergehend, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Das war die Ankündigung Jesu von Johannes dem Täufer mit seinen zwei Jüngern. Doch wer waren diese zwei Jünger hier? Warum ist es so wichtig? Weiterlesen, Vers 37. Und die beiden Jünger hörten Jesus reden und folgten ihm nach. Als aber Jesus sich umwandte, er folgt mir nach, und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Ist auch so wichtig hier, nicht wen sucht ihr, sondern was sucht ihr? Implizierend auf das ewige Leben, was es nur bei Jesus gab. Sie sprachen zu ihm: Rabbi oder Lehrer, wo wohnst du? Und er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Und dann heißt es: Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und Jesus nachfolgten. Und hier sehen wir den ganzen Herzschlag der Jüngerschaft von Andreas. Das war, was ihn ausmachte, wie keinem anderen. Er war erst ein Nachfolger von Johannes dem Täufer als einer seiner Jünger, angezogen von der Verkündigung von diesem komischen Kauz Johannes dem Täufer mit all seiner Kleidung und dem Honig, den er aß. Die Verkündigung von dem einen Messias, die Wahrheit von der Gnade Gottes, die Wahrheit von Buße und Vergebung, die Wahrheit von dem wahren Leben. Und als Andreas dann diesen Messias endlich sah, wollte er nichts anderes mehr, als alles zurückzulassen und ihm nachzufolgen. Und so war Andreas der erste Jünger, der Jesus nachfolgte. Und es gibt drei Bibelstellen, wo uns Andreas aufgezeigt wird, die alles über ihn aussagen, denn sein ganzes Herz schlug allein für Jüngerschaft, für die Nachfolge Jesu. Und die erste Stelle, alle drei sind in Johannes, deswegen, weil wir sie nicht in Markus finden, können wir kurz hingehen. Johannes 1, 41. Gleich danach, wir sind hier schon da, wer im Johannes 1 ist. Ihr müsst nicht weiterblättern, ihr seid genau da. Da heißt es in 1, 41, Andreas findet zuerst, unmittelbar danach, seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Die zweite Stelle steht in Johannes 6, 8. Bei der Speisung der 5000. Da heißt es wieder: Da sprach einer von seinen Jüngern, von Jesus' Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu Jesus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Andreas führte also diesen Knaben zu Jesus. Und dann noch Johannes 12, Vers 20. Da heißt es wieder: Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Da gingen sie zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Was tut Andreas hier? Er führt Philippus zu Jesus. Und jetzt ratet mal, worüber wir bei Andreas reden. Er führte Menschen zu Jesus. Das war alles, was Jesus Andreas ausgemacht hat. Menschen zur Wahrheit zu führen. Menschen zu Jesus zu führen. Er war anscheinend ein Mann, der es liebte, Menschen allein zu Jesus zu führen. Das war seine Leidenschaft, das war seine Gabe, das war, was ihm auszeichnete. Zuerst brachte er seinen vorlauten Bruder Petrus zu Jesus. Und ihr könnt euch das vorstellen. Ich meine, es ist vielleicht manchmal schwer, sich Petrus vorzustellen. Wir kommen gleich noch zu ihm. Aber Petrus war dieser Über-Alpha-Typ. Doch als Andreas, getrieben durch die eine Wahrheit zu Petrus kam, zu Simon zu dem Zeitpunkt noch, um von der Wahrheit des Messias zu berichten, konnte Petrus nichts anderes als zu folgen. Leute, Andreas war der erste berufene Jünger. Doch war er dann auch der erste von den 12? Nein. Welcher war er? Nummer 4. Hatte er damit ein Problem? Nein. Sein Bruder, der nach ihm errettet wurde, wenn auch nur 10 Minuten, aber nach ihm, wurde sein Leiter. Hatte Andreas damit ein Problem? Nein. Er war Teil der ersten Gruppe, aber nicht Teil der 3 und damit auch nicht Teil von diesen 3 Superereignissen. Hatte er damit ein Problem, Andreas? Nein. Er war Mr. Zufrieden, Mr. Hintergrund, Mr. Unterstützung. Wenn du ihn heute fragen würdest, würde er sagen, hey, warst du bei den 3 Ereignissen bei? Welchen Ereignissen? Ich habe gedient. Ich habe gearbeitet. Er war ein Mann mit großem Glauben, was wir in der 2. Begebenheit gesehen haben, indem er den Knaben zu Jesus brachte. Er sagt, ja, ich weiß, die 5 Brot und 2 Fische reichen nicht aus, aber mal sehen, was Jesus hier macht. Denn ich weiß eine Sache, bei Jesus sind alle Dinge möglich. Das war Andreas, der Mann des Glaubens, der Mann der Unterstützung, der Mann der Zufriedenheit. Und dann brachte er Philippus hier zum Herrn. Ist auch so interessant. Den zweiten Leiter, den Leiter der 2. Gruppe, Nummer 5, kann man sagen. Und wir wissen nicht, warum Philippus hier zuerst zu Andreas ging. Warum ging er nicht direkt zu Jesus? Gab es irgendwelche Absprachen? Zur 1. Gruppe, zu Jesus kam er nur über Andreas? Spielt keine Rolle. Und trotzdem ist es so interessant zu sehen, dass hier Andreas als dieser Vermittler auftritt. Weil Philippus nur eine Sache wusste. Wenn ich zu diesem Mann gehe, mit dem besonnenen, klaren Kopf, auf den man sich immer verlassen kann, dem man immer vertrauen kann, er weiß immer, was zu tun war. Er weiß, wir müssen immer zuerst zu Jesus gehen. Und so brachte Andreas Philippus hier zum Herrn. Und dennoch könnte man vielleicht jetzt hier meinen, Andreas war so bloß so ein Typ, der andere zu Jesus führte, weil er es alleine nicht hinbekam wie Petrus. Er war anscheinend nicht so ein toller Redner. Also Andreas möchte ich nicht gerade sein. Doch Leute, das ist einfach nur eine schlechte Beobachtung. Denn Andreas war nicht bloß ein Typ, sondern er war ein ganzer Mann Gottes. Mit einer klaren Ausstrahlung, mit einem klaren Zeugnis und einer klaren Überzeugung vom Retter der Welt, sodass man ihm einfach nur folgen konnte, um zu Jesus zu kommen. Er war nicht wie Petrus, aber er war ein Mann Gottes, der Jesus liebte. Er war nicht wie Petrus, der nicht gerne folgte, sondern führte. Aber Andreas war ein Mann, der nichts mehr tat, als andere zu Jesus zu führen. Deswegen war er nicht nur einer, der bloß Menschen zu Jesus führte, denn das ist alles, was wir als Christen tun sollen. Menschen zu Jesus führen, oder? Es ist genau das, Menschen zur Wahrheit zu führen. Das ist deine ganze Verantwortung, das allein, nicht mehr. Es ist nicht deine Verantwortung, Menschen zu retten, das ist Jesus' Ding. Deine Aufgabe ist es, Menschen zu Jesus führen, damit er sie, wann er will, wie er es will und wo er es will, zu erretten nach seinem Plan. Das ist deine Aufgabe. Du hast das Heilmittel gegen Sünde, den Tod und die Hölle, richtig? Und du sollst es nicht für dich behalten, sondern du sollst es an alle weitergeben, indem du das Evangelium verkündigst. Denn es gibt Rettung und allein in Jesus. Deswegen bring die Menschen zu Jesus. Denn das war Andreas. Und so viele Leute wollen Petrus sein, oder? Alle wollen Leiter sein. Doch Leute, wir brauchen mehr Leute wie Andreas. Mehr Leute wie Andreas. Überall. Christen, die im Hintergrund treu dienen. Die als Unterstützer im Hintergrund arbeiten. Solche, die die 2. Geige spielen, aber mit ganzer Hingabe, Zufriedenheit und Freude. solche, die die Leitung der Gemeinde unterstützen, für die Jakobusse und die Petrusse. Denn ohne Andreasse wäre die Leitung der Gemeinde nichts. Er ist die Harmonie der Gemeinde. Leute wie Andreas. Wir brauchen solche wie Andreas, die andere Menschen zu Jesus führen. Die Jüngermacher mit Hingabe, mit Überzeugung und einem strahlenden Zeugnis vom Erlöser der Welt. Denn das ist die außergewöhnliche Verwandlung und das Zeugnis von Andreas, dem vierten der Jünger. Und es bringt uns noch kurz und schnell und intensiv zu dem ersten der Gruppe, zu Petrus, dem absoluten Hauptleiter der Zwölf, als Ermunterung für unser Leben der Nachfolge. Und viertens ist dann Petrus von Überheblichkeit zur Wahrhaftigkeit. Und hier wieder erstens, wer war dieser Petrus? Und wir haben schon so viel über Petrus gehört, oder? Immer wieder, man kann es gar nicht anders als ihn zu erwähnen. Petrus als der erste der Zwölf, der Gott auserwählte Hauptleiter. Nicht, weil er es wollte, sondern weil Gott es wollte. Als Teil des engsten Kreises Jesu, den Dreien. Als der raue und kantige Fischer und ältere Bruder von Andreas. Das war Petrus. Und Petrus war wirklich ein Leiter, oder? Ich meine, man kann es gar nicht anders als Petrus als Leiter abstempeln. Der immer vorne wegging. Der immer am lautesten redete. Ich habe mir vorgestellt, selbst wenn du eine Socke in seinen Mund stecktest, er war immer noch lauter als alle anderen. Mit dem Jesus immer am meisten redete und über den wir in den vier Evangelien und in der Apostelgeschichte, besonders in den ersten 12 Kapiteln, am meisten lesen. Es ist immer wieder Petrus. Lasst euch mitnehmen, hört kurz zu, auf die Reise, Petrus kennenzulernen. Als die Menschenmassen Jesus umringten und eine Frau ihn antastete, fragte Jesus, wer hat mich angetastet? In Lukas 8, 45. Als eine rhetorische Frage. Doch wer antwortete hier sofort? Die Person, die immer zuerst zur Stelle war, es war Petrus. Meister, die Volksmenge drückt dich und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angetastet? Was für eine Frage. Als Jesus auf dem Wasser am Boot der Jünger vorbeiging, wer sprach als erstes und sagt, komm, rauf aufs Wasser? Petrus, ich bin immer bereit und danach ich sinke. Als Jesus die Jünger fragte, wer glaubt ihr, wer ich sei? Wer meint ihr, wer bin ich? Einfach, um ihre Gedanken anzuregen. Wer sprach wieder sofort und klar? Petrus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Matthäus 16, 18. Als Petrus den drei engsten Jüngern vor ihnen verklärt wurde, wer machte den Mund wieder auf, als Jesus verklärt vor ihm stand? Es war Petrus, der sagte, lass uns drei Hütten bauen. Als ob, lass uns hierbleiben. Was soll ich sagen? Ich sage einem irgendwas. Matthäus 17, 4. Als Jesus seinen Jüngern seine Leiden ankündigte, wer nahm Jesus zur Seite und wehrte ihn und sprach Petrus, als ob, ich habe einen wunderbaren Plan für dein Leben, das musst du nicht tun. Doch was erwiderte Jesus so deutlich, weiche von mir, Satan, in Markus 8, 33. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Autsch, Petrus. Als Jesus seine Jüngern sagte, dass sie ihn alle verlassen werden, wer sprach wieder einmal am lautesten? In Matthäus 26, 33, es war Petrus. Wenn auch alle Anstoß an dir nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Vers 35, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Doch was passierte wenig später, ganze dreimal? Nur mal um zurückzugehen auf diesen niemals. Johannes 18, 27. Als Jesus dann tot war, rannten welche Jünger zum Grab? Johannes zwar schneller, aber wer rannte direkt ins Grab rein? Es war Petrus. Johannes 20, Vers 4. Und als Jesus dann nach der Auferstehung den Jüngern erschien und sagte, wartet auf mich in Galiläa. Wer sagte, ich gehe lieber fischen. Kommt Leute, lasst uns mit mir gehen. Wer war es? Wer hat dich mitgezogen? Es war Petrus die Nase. Immer wieder Petrus. Und wen musste Jesus dreimal fragen, liebst du mich? Es war Petrus. Immer wieder Petrus, der ADHS-Jünger. Immer wieder vorschnell. vorlaut, überheblich, übereifrig, übermütig und der immer wieder auf die Nase fiel. Wir lesen über keinem anderen mehr Vergehen und Misstritte als über Petrus. Nicht Judas, sondern Petrus. Warum? Leiter stehen immer im Mittelpunkt. Leiter müssen erst zu Leitern werden, indem sie wachsen, indem sie fallen, indem sie aufstehen, indem sie wachsen. Und das sehen wir bei keinem anderen besser als bei Petrus. Und Jesus wusste das. Und es ist so schön zu sehen. Jesus wusste das. Er hat nicht erst gesagt, ups, nach der Auferstehung, oh, das habe ich mir nur dabei gedacht. Hätte ich doch mal mich für die Familie entschieden, Jakobus. Jesus wusste, wen er hier als Nummer eins erwählte, als den Hauptleiter. Es war Petrus, es war sein Wille. Doch warum nur Petrus? Kann man sich trotzdem fragen. Warum nur er? Warum dieser Chaot? Was hatte Jesus nur gesehen? Ich sehe es noch nicht mal. Und die Bestätigung von Petrus als der absolute Hauptleiter wird in keinem anderen Detail festgehalten, besser festgehalten, wie auch sein ganzer Verwandlungsprozess durch seine Namensänderung. Und das bringt uns zum zweiten Punkt über Petrus, die Verwandlung von Petrus. Denn wie war nochmal der eigentliche Name von Petrus? Markus 3,16 beruft Jesus zuerst den Simon. Und Simon war ein ganz gewöhnlicher Name. Beim Studieren kam es mir so vor, dass ganz Israel hieß Simon. Ganze 7 Männer heißen Simon in den Evangelien und 2 bei den 12 hießen Simon. Das war ein ganz, ganz einfacher Name und das war Petrus. Ganz einfach, ganz einfacher Typ, Fischer. Und dann veränderte Jesus seinen Namen. Er gab ihm nicht nur den Beinamen, in den anderen Listen heißt es, er gab ihm einen Namen, so wie er heißen sollte, als den einzigen der 12. Da heißt es, Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, der ab sofort genannt hieß Petrus. Genauer, du sollst Petrus heißen. Nicht mehr Simon, sondern Petrus. Das soll deine neue Natur sein. Petrus. Und was heißt Petrus? Stein. Kann man auch nicht sagen, klingt nicht so toll. Hallo, Mr. Stein. Doch Petrus sollte so viel heißen wie, du bist Mr. Felsenfest, Mr. Unbeirrt. Das soll deine neue Natur sein. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, Jesus erwählt hier Simon und ändert seinen Namen zu Petrus. Sehen wir irgendwie von Anfang an, dass er Mr. Felsenfest und Unbeirrbar war? Nein! Als er einfach sagen könnte, du bist Petrus und dann puff, alles neu. Aber so war das nicht bei Simon Petrus. Er war immer noch Simon, der überhebliche Chaot, wie es in den Evangelien deutlich wurde. Und deswegen nannte ihn auch Jesus in den Evangelien immer wieder bei seinem alten Namen, besonders in Lukas 22,31. Besonders immer, wenn Simon Petrus irgendwas Falsches tat. Und da heißt es in Lukas 22 so klar, und jetzt passt auf, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie der Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wie nennt Jesus ihn hier? Simon, Simon, ganze 2 Mal. Und es war so, ach, du lebst gerade wieder so sehr nach deiner alten Natur, so sehr nach dem Fleisch. Du bist wieder so sehr Simon. Aber du sollst Petrus sein, der felsenfeste, unbeirrbare, der die Brüder stärkt. Das war die Erinnerung hier. Und deswegen ist es die schöne Ermunterung, immer wenn er ihn Petrus nannte, war das so, oh, ich soll Petrus sein, ich soll dieser Neue sein. Die Erinnerung, hey Mr. Felsenfest, ja, hier, eine Ermunterung für dich, dieser Mann sollst du sein. Und doch war es die lebenslange Ermahnung an Petrus, denn immer wenn er seinen Namen hörte, erinnerte er sich zurück, das soll ich sein, dieser neue Mann soll ich sein, felsenfest, nicht Wackelpudding. Ich soll Mr. Unbeirrt sein und nicht Mr. Überheblich. Ich soll in Wahrhaftigkeit wandeln und nicht in Heuchelei. Und das war der Verwandlungsprozess von Simon. Von Simon zu Simon Petrus zu Petrus. Der Prozess der Heiligung in seinem Leben. Denn er bekam den Namen nicht erst an seinem Lebensende, sondern von Anfang an. Weil Jesus ihn aufzeigte, zu diesem Mann mache ich dich. Meine Gnade ist mächtig. Meine Gnade wird in dir groß. Und wie sehr dieser Verwandlungsprozess im Herzen und Leben von Petrus wirkte zu diesem felsenfesten Stein, sehen wir so deutlich in der Apostelgeschichte, worauf wir jetzt nicht eingehen, aber wir sehen immer wieder der Mann, der auftritt und predigt, dass sich Tausende bekehren, der Kranke und Tote heilte, der vor dem Hohen Rat Zeugnis gab und der bei dem Apostelkonzil so als starker Leiter auftrat. Es war Petrus. Und doch sehen wir immer wieder den alten Simon, oder? Immer wieder, wie Jesus ihn erscheint und sagt, Schlacht und iss. Nein, Herr, komm, lass sein. Und dann später auch in Galater wird uns berichtet, wie er mit den Juden mitheuchelte und Paulus ihm widerstand. Immer wieder Simon. Aber es war der Verwandlungsprozess, der anhielt bis zu seinem Lebensende. Ein Prozess des Wachstums durch viel Zeit, durch die eine Wahrheit und durch die Prüfung des Lebens. Und so kann man den Verwandlungsprozess von Jesus in einem Wort zusammenfügen und das ist Wahrhaftigkeit. Ich fand, Wahrhaftigkeit trifft es auf den Kopf, wenn wir Petrus sehen, der vorlaute, vorschnelle Kerl. Denn er hatte eine Sache in seinem Leben erkannt. Was du glaubst, wovon du überzeugt bist, das rede in Wahrhaftigkeit. Das lebe in Wahrhaftigkeit. Darin wandle in Wahrhaftigkeit. Weg von Überheblichkeit, weg von Lüge, weg vom Scheindasein, weg von Kleinmut und Heuchelei. Denn Christus ist der eine. Und wovon ich überzeugt bin, das will ich in Wahrhaftigkeit leben, als der unbeirrbare und felsenfeste Mann Gottes. Und dieser Verwandlungsprozess wird so wunderbar sichtbar, ganz am Ende vom 2. Petrusbrief, wo wir das Lebensmotto von Petrus sehen, der durch die Wahrheit Gottes, durch die Gnade Gottes als Licht in der Welt lebte, um die Irrlehrer zu überführen, sagt er in 2. Petrus 3, 18. Und so schön zu sehen, wenn man vorher seine Veränderung sieht, da heißt es, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Denn ihm sei alle Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wie wunderbar ist dieses Zeugnis dieser vier Männer, oder? Ich hatte so viel Spaß, diese vier Männer, und ich war so, eine Predigt nur. Und ihr leidet mit mir zusammen an diesem kühlen Tag. Aber wie unterschiedlich waren doch diese vier und diese ganzen zwölf, wenn wir uns auch die anderen acht noch anschauen werden. Sie waren alle unterschiedlich und doch waren sie, besonders die ersten vier, so starke Männer, die durch die Schule des Herrn gingen und zu starken Männern Gottes wurden. Und seht ihr, Gott hatte keinen von diesen zwölf umgekrempelt. Ich fand es so schön zu sehen. Kein Andreas wurde zum Petrus, Petrus wurde zum Andreas, sondern er gebrauchte und veränderte jeden, so wie Gott ihn geschaffen hatte. So eine Ermunterung für uns. Du musst nicht komplett anders werden, sondern du bist so geschaffen worden, wie Gott dich wollte. Und er wird deine Stärken und Schwächen gebrauchen, um dich zu formen in das Bild, in den neuen Namen, den er im Blick hatte, als er dich auserwählte. Er hatte Simon zum Petrus gemacht, Jakobus zu dem geistlich reifen Leiter, Johannes zu dem liebenden, gebenden Leiter und Andreas zu dem starken und Unterstützer und Jüngermacher. Er hatte jeden der zwölf so gebraucht, mit seinen Stärken und Schwächen, als ein Zeugnis in der Welt. Und es ist so ein großes Vorbild für uns, für die Ältestenschaft der Gemeinde, die unterschiedlichen Charaktere, die besonders der ersten vier. Denn wir brauchen solche Pastoren, solche Älteste, solche Leiter. Und wir brauchen solche Leiter, solche Vorbilder, auch in den ganzen Diensten in unserer Gemeinde als Leiter. Aber sie sind auch Vorbilder für jeden Christen, und für unser Leben der Nachfolge, denn Gott will solche Männer und Frauen gebrauchen für sein Reich. Ganz einfache Menschen, damit alle erkennen, es ist Gottes Macht, die rettet. Ich habe mir gedacht, es ist passend, kurz am Ende über unsere Zeit zu sprechen. Und denn wir befinden uns ja alle gerade im Fußballfieber. Jetzt denkt ihr, jetzt ist er übergeschnappt. Und zu jeder WM und jeder EM ist es einfach faszinierend, immer wieder zu sehen, wer auf einmal alles in Fußball interessiert ist. Das ganze Jahr weiß man noch nicht mal, Fußball, was Fußball ist, dass es mit den Füßen funktioniert. Und auf einmal bei der WM schaut man Fußball. Mit voller Leidenschaft, Hingabe, gröhlend, stöhnt über die fußballerischen Künste dieser Superstars. Und eine Sache zu dieser Zeit ist immer wieder auffällig. Auf einmal zeigt jeder, ich bin Deutsch. Oder Russisch, Spanisch, nicht Italienisch, die sind nicht dabei. Vielleicht Schwedisch, aber nein, die spielen gegen uns, also nicht zeigen. Egal, jeder identifiziert sich mit seinem Land. Flaggen auf die Wange, Trikots werden so lang getragen, dass man sie nach der WM abpellen muss. Fahnen werden gehisst an den Autos und überall. Alle sehen, es wird alles übernommen, dass man sieht, ich bin Fan von meinem Land. Leute, als die Jünger erwählt wurden, waren sie am Anfang ein Haufen Chaoten. Sie waren ganz einfache Menschen. Sie redeten zum Teil viel zu viel dummes Zeug, hatten immer wieder Probleme, sich ganz mit ihrem Herrn zu identifizieren, wollten den Herrn an seinem Weg und Ziel hindern, verleugneten ihn, verließen ihn und heuchelten mit anderen religiösen Leitern. Doch Gott war am Werk in ihrem Herzen, damit diese einfachen Männer zu den Männern Gottes wurden. Und so wurden sie zu Jüngern, die nichts mehr sich verschrieben hatten, als voll und ganz ihrem Herrn und Retter zu folgen und sich mit ihm alleine zu identifizieren. Sie gaben ihr ganzes Leben der einen Sache, ihrem Herrn und seinem Evangelium, der frohen Botschaft von der Gnade. Es war in ihren Gesichtern geschrieben. Jedes Wort sagte und zeugte von der einen Wahrheit. Ihr Wandel war durchtränkt vom Evangelium und sie schreckten vor nichts und niemandem mehr zurück. Keine Abneigung, keiner Verleugnung, kein Schlägen und keinem Tod. Jeder konnte es klar und deutlich hören. Wir sind Jünger Jesu. Kann man an dir und in deinem Leben sehen, dass du ein Jünger Jesu bist? Lebst du für den einen Herrn und seinem Evangelium? Versteckst du dein christliches Trikot unter dem Deckmantel der Welt, indem du nur Sonntag früh dein Trikot aufblitzen lässt, doch die restliche Woche versteckst du es? Erkennt man, dass du anders bist, wo du bist, was du tust? Indem du alles für den Herrn gibst, indem du ihm vor allem gehorchst, sodass alle immer wieder um dich fragen, wer ist dieser Mensch? Und dass du dann immer wieder die Chance nutzt, um zu sagen, Jesus ist alles, ich bin nichts. Ich bin ein Nachfolger des Retters. Das ist meine Flagge, das ist mein Schild und mein Schwert. Er ist mein Ein und Alles. Er ist mein Herr. Ihm gehorche ich, ihm diene ich. Ihm gehöre ich und ihm will ich mehr verherrlichen und mehr Ehre bringen als alles andere in dieser Welt. In allem, was ich sage, in allem, was ich denke und allem, was ich tue, von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder als Antwort. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine überwältigende Gnade. Nichts strahlt heller, wenn wir uns diese 12 und besonders auch diese 4 anschauen, als deine Gnade, die mächtig wird in den Schwachen. Wir wissen aus deinem Wort, du hast dir das Nichtige, Verachtenswürdige dieser Welt erwählt, um das Mächtige, um das Große zunichte zu machen. Und das sehen wir an diesen ganz einfachen Männern, die du so sehr verwandelt hast, die du so sehr gebraucht hast, die du so sehr geschliffen hast. Herr, wir sind dir dankbar für die Vorbilder aus deinem Wort, dass wir sehen dürfen, du gebrauchst ganz einfache Männer, ganz einfache Frauen für dein Reich. Und Herr, wir flehen zu dir, auch an diesem heutigen Tag, schenke, dass wir nicht am Ziel vorbeileben und gleichzeitig uns Christen nennen, sondern dass wir mit ganzer Entschiedenheit, wo wir auch sind, was wir auch tun, bekennen und zeigen, wir sind deine Jünger. Wir leben für dich und für nichts anderes. Alles andere ist nichtig. Herr, gib uns diesen Feuer, gib uns diesen Eifer, gib uns diese Hingabe. Schenke, dass wir dort dienen, wo du uns hingestellt hast, dort, wo du uns begabt hast. Und wir konnten uns an diesen vier sehen, wie unterschiedlich und wie wunderbar können wir uns doch wiederfinden in der einen oder anderen Begebenheit von diesen vier. Schenke, dass wir unseren Platz finden, dass wir uns erfreuen daran, wie du uns geschaffen hast, dass wir uns willentlich hingeben zu dir, wo du uns noch zu schleifen hast an unseren Schwächen, dass du mächtig wirst, dass du groß wirst, dass wir dir all unsere Zeit widmen, dass wir erkennen, wir brauchen Zeit, wir brauchen dein Wort, wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde, wir brauchen das alles, um zu wachsen, wachsen zur Christusähnlichkeit. Und Herr, wir sind dir so dankbar, dass du all unsere Schwächen, all unsere Sünden, all unsere Verfehlungen am Kreuz getragen hast, dass wir heute vor dir stellen dürfen, vollkommen rein, vollkommen weiß, in dem vollen Bewusstsein, wir sind dein für immer. Lass es unser Anfachen sein, unsere Hingabe, egal was es auch bedeutet, Ablehnung, Folter, Isolation oder auch Tod. Wir wollen alles hingeben, weil wir wissen, wir gehen in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit bei dir. Das ist alles, was zählt. Lass es uns zum Ausdruck bringen, jetzt, wenn wir singen, dass du der Herr bist und dass dir alle Ehre gebührt. In Jesu Namen. Amen.